The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 12. September.
Sprüche klopfen, nichts hingekriegt. Sie sind das, die nichts schaffen.
Ich bitte um Nachsicht, wir begeben uns mit Ihnen auch nicht in eine Endlosschleife von Gesprächen.
Große Aussprache und noch größere Worte, Theater im Deutschen Bundestag. Was ist davon zu halten? Nun zuerst mal die unbequemen Fakten, dann kommen wir zur Meinung. Fakt 1, Ende Juni waren über 220.000 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. Das ist dreimal die Größe der Universitätsstadt Marburg, wo ich studiert habe. Die Zahl der unmittelbar Ausreisepflichtigen beläuft sich immerhin auf 44.000. Das sind Menschen, die könnten, nein, die müssten sofort abgeschoben werden. Fakt 2, im ersten Halbjahr diesen Jahres gab es rund 9.500 Abschiebungen, immerhin. Aber auf eine Abschiebung kommen 12 Neuankömmlinge, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul im Pioneer-Podcast.
Wenn Nordrhein-Westfalen, wenn ich so ungefähr im Kopf habe, im Jahr so viele abschiebt, wie in einem Monat neue dazukommen, dann habe ich verstanden, als schlichtes Gemüt, das kann so nicht funktionieren, selbst wenn wir super werden und es verdoppeln oder verdreifachen.
Fakt 3. Zwischen Januar und Juni diesen Jahres wurden in Deutschland über 130.000 Asylanträge gestellt. Ja, das ist weniger als im vergangenen Jahr, aber es ist mehr als in den 6 Jahren davor. Die Ukrainer sind im Übrigen da gar nicht mitgerechnet. Fakt 4, Stichwort Kriminalität. Im letzten Jahr hatten 34% aller Tatverdächtigen keinen deutschen Pass. Das ist mehr als ihr Anteil an der Bevölkerung. Und Fakt 6, all das empfinden auch weltoffene Menschen in Deutschland als Überforderung von Gesellschaft und von Staat. Darum haben sich diese beschriebenen Zustände als AfD-Förderprogramm erwiesen, weshalb die Rechtspopulisten ja in Sachsen und in Thüringen auch groß abgeräumt haben. Bundesweit liegt die AfD laut Forsa jetzt bei 17%. Das ist 3 Prozentpunkte vor der Regierungspartei FDP. Diese Fakten werden von niemandem mehr bestritten. Immerhin, das ist schon mal die gute Nachricht. Aber der Umgang mit diesen Fakten sorgte gestern im Bundestag nicht für einen großen Konsens der Volksparteien, sondern für eine der heftigsten Kontroversen, die sich der Bundeskanzler und der Oppositionsführer je geliefert haben. Der Kanzler wetterte gegen die CDU und insinuierte, dass Friedrich Merz den Migrationsgipfel mit der Ampel, den er gerade hatte platzen lassen, als auch sonstige Kooperationsangebote gar nicht ernst meint.
Denn die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wollen nicht irgendwelche Theateraufführungen hier erleben. Sie wollen, dass wir ernsthaft und seriös Politik machen. Seriös, ich buchstabiere Ihnen gerne, wie das Wort geht. Aber es ist wirklich die Art und Weise, wie Politik gemacht werden muss.
Merz zeigte sich empört und hielt dagegen, leiser, aber nicht weniger scharf.
Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei, die Behauptung, dass dies eine Inszenierung mit den Ministerpräsidenten in Deutschland gewesen sei, Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen, diese Behauptung ist infam. Sie ist infam.
Scholz plusterte sich dann auf in seiner Rede und erklärte die Ampel zur großen Kompetenzkoalition in der Migrationsfrage.
Deshalb hat meine Regierung die Untätigkeit konservativer Innenminister von CDU, CSU beendet. Sie hat das große Sprücheklopfen beendet. Sie hat dafür gesorgt, dass endlich gehandelt und getan wird, ganz anders als viele Jahrzehnte christdemokratischer Innenminister, die es nicht gepackt haben.
Friedrich Merz erklärte daraufhin die Ampel und Scholz generell für gescheitert.
Aber Sie werden es mir nachsehen, wenn ich sage, wir möchten gerne eines Tages wieder ein bisschen stolz auf unser Land sein. Wir möchten ganz gerne eines Tages unser Land wieder auf Kurs bringen. Aber bitte um Nachsicht, wenn ich das so deutlich sage. Mit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, und zwar mittlerweile jenseits aller parteipolitischen Grenzen, wir trauen Ihnen das auf dieser Regierungsbank nicht mehr zu.
Fazit. Noch wollen die Meinungen nicht zu den Fakten passen. Aber Die Uhr tickt und die beiden Volksparteien wissen, dass sie Lösungen liefern müssen, die nicht rhetorisch im Bundestag funktionieren, sondern im praktischen Leben der Republik. Gute Politik erkennt man nämlich daran, dass sie für die Wähler nicht hörbar, sondern sicht- und erlebbar wird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Jörg Thaddeus spricht jetzt gleich mit Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Manche sehen ja den Finanzminister als das Kabinettsmitglied, den armen Thor, der einfach nur irgendwo Geld besorgen muss. Und ich sehe meine Rolle etwas anders. Sehr zum Leidwesen mancher sehe ich meine Rolle darin, die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu vertreten und im Zweifel dafür zu sorgen, dass der Staat sich zurücknimmt, damit die Menschen ihre privaten Lebenspläne verfolgen können und die Betriebe Raum für Investitionen haben.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, berichtet vom gestrigen Tag an der Wall Street und der hatte es in sich. Außerdem sagen wir Ihnen heute Morgen, wo Sie den offiziell besten Freizeitpark der Welt finden und aufgepasst, der ist nicht so weit weg, wie Sie vielleicht denken. Naja, und dann staunen wir noch über ein spezielles privates Rentenprogramm, das unbürokratisch innerhalb kürzester Zeit eine unfassbare Rendite abgeworfen hat. Gestern Abend hatten wir einen traumhaften Auftritt mit unserer Pionier-Klartext-Tour im Berliner Westhafen vor 1000 begeisterten Pioneers. Es war wirklich ein fulminanter Schlusspunkt und zwar der Schlusspunkt der MyWay-Konferenz 2024. Das ist und war unser Mittelstandsfestival für die Familienunternehmen. 2 Tage, 3 Nächte, unsere beiden Medienschiffe und noch dazu der Bus. Alles war am Start. Es war also ein würdiger Rahmen für insgesamt 120 Speaker. Das Motto war, von erfolgreichen Familienunternehmerinnen und Unternehmern lernen. Es ging um Geschichten vom Aufstieg, es ging auch um Geschichten von Rückschlägen und dann eben vom Wiederaufstehen. Zuversicht ist die knappste Ressource unserer Zeit und wir haben gemeinsam eingeübt, wie man auch in einer widrigen Wirklichkeit von dieser Ressource Zuversicht für sich eine Extraportion gewinnen kann. Aber nicht nur der Mittelstand war bei uns auf der Bühne, auch die Politiker, so wie Bundesfinanzminister Christian Lindner zum Beispiel. Das hat natürlich in der Woche, wo der Haushalt im Parlament beraten wird und die Ampelkoalition mal wieder, muss man sagen, vor der Zerreißprobe steht, eine besondere Brisanz. Mein Journalistenkollege, mein Pionierfreund Jörg Thaddeus hat mit Christian Lindner gesprochen. Hören wir doch mal zu, was die beiden Herren da besprochen haben.
Herr Lindner, die Rede heute im Deutschen Bundestag, ich habe schon gesagt, dieser Auftakt, es war kein Selbstgänger.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung legt ihren Entwurf für den Haushalt 2025 vor. Man darf sagen, das war kein Selbstläufer.
Ist das Selbstironie oder ist das der Humor der Verzweiflung?
Nein, das war ja, glaube ich, offensichtlich, dass es 3 unterschiedliche Denkschulen in der Regierung, übrigens nicht nur da, sondern auch in der Wirtschaftswissenschaft und in der gesellschaftspolitischen Debatte gibt. Und manche sehen ja den Finanzminister als das Kabinettsmitglied, den armen Thor, der einfach nur irgendwo Geld besorgen muss. Und ich sehe meine Rolle etwas anders, sehr zum Leidwesen. Mancher sehe ich meine Rolle darin, die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu vertreten und im Zweifel dafür zu sorgen, dass der Staat sich zurücknimmt, damit die Menschen ihre privaten Lebenspläne verfolgen können und die Betriebe Raum für Investitionen haben. Mhm.
Das war heute auch zu sehen. Hatten Sie den Eindruck, dass das getragen ist von der ganzen Weite der Koalition, weil ich immer wieder gesehen habe, dass die SPD, als zum Beispiel das Wort Wirtschaftswende fiel, dann fielen die Sozialdemokraten wieder in sich zusammen, als es hieß, das Kindergeld oder Zuwendungen werden steigen, da blühten sie auf, Leben kam in die Körper und alle klatschten und sagten, ja. Also sie haben nicht, ich habe nicht in ihren Gesichtern lesen können, ja, dass sie gedacht hätten, das ist unser Christian. Mhm. So weit geht's auch nicht, oder?
man soll jetzt auch niemanden überfordern. aber ich glaube, die Richtungsentscheidungen, vor denen wir in Deutschland und Europa stehen, die gehen tiefer, als jetzt die inneren Befindlichkeiten dieser Koalition anzusehen. Es geht viel tiefer. Da gibt es die einen in unserem Land und darüber hinaus, die sind der Auffassung, man könnte geradezu unbegrenzt die Belastung der privaten Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger prüfen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat gestern bei der Entgegennahme des Draghi-Berichts nicht ausgeschlossen, dass sie europäische Gemeinschaftsschulden machen will. Ich glaube, unser Problem im Vergleich zu den USA ist nicht, dass wir zu wenig öffentliche Subventionen haben. Unser Problem ist, dass wir zu viel Regulierung und Technologieverbote in Europa haben. Und der regierende Bürgermeister hier von Berlin, ebenfalls ein Christdemokrat, der stellt ja offen die Schuldenbremse in Frage. Er sagt, er braucht mehr Geld für Investitionen in die Schulen. Ich kann bezeugen, in Berlin gibt es viel Investitionsbedarf, nicht nur, aber auch in den Schulen. Aber zugleich sagt Herr Wegener ja, also dafür müsse man die Schuldenbremse also aufheben. Gleichzeitig aber finanziert das Land Berlin ein 29-Euro-Ticket im Nahverkehr mit 300 Millionen Euro. Man könnte also 300 Millionen Euro im Jahr in die Berliner Schulen investieren, wenn man es einfach beim 49-Euro-Ticket beließe. Und wissen Sie, worauf ich hinaus will? Egal ob von links, von rechts, kaum jemand ist bereit, noch den Mut zur Prioritätensetzung aufzubringen und zu sagen, wir müssen einfach erwirtschaften, bevor wir verteilen. Das macht mich bisweilen so einsam.
Ja. Vor allem der Applaus von Ihnen, meine Damen und Herren, der war jetzt lauter als im Bundestag heute durchgehend. Ja. Trotzdem hatte ich das Gefühl, Herr Lindner, aber ich habe es schon mal erlebt beim Tag der Industrie, da kamen Sie mit so einem aufreizend kleinen Zettelchen an, ja, und haben da so eine feurige Rede gehalten, weil auch da Leute waren, die einer, also die von der Denkschule her verwandter sind, von so einem kleinen Zettelchen und ram, bam, bam. Jetzt im Januar, da ging es glaube ich nochmal im Haushalt 24, da auch am Rednerpult einfach so, komm mal, ich erkläre euch mal und die Ziffer und die Ziffer und die Ziffer. Und heute waren da so Zettel, da hatte ich das Gefühl, Christian Lindner liebt seinen
eigenen...
Ja. Ist gezähmt, er liebt seinen eigenen, er ist einsam, wie Sie es gerade selber gesagt haben, er zähmt seinen eigenen, er liebt seinen Entwurf nicht. Also ist das ein schöner Haushalt. Vergleichen wir es, ich habe gelernt in einem Interview in der ARD, dass Sie sich viel mit Kochen und Backen in Ihrem Urlaub beschäftigt haben. Ist das ein Kuchen, auf den Sie stolz sind?
Also, das ist sehr gut genießbar, würde ich sagen. Mehr für Bildung, Rekordinvestitionen. Wir stärken die innere Sicherheit. Wir halten das 2%-Ziel für die NATO ein. Wir sind weiter solidarisch mit der Ukraine. Und wir entlasten Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe um 30 Milliarden Euro in 2025 und 2026. Und das alles unter Einhaltung der Schuldenbremse. Also ich würde sagen, der Prozess ist ein Anlass zur weiteren Verbesserung und Vervollkommnung. Aber der Entwurf selbst ist absolut verantwortbar, sonst hätte ich ihn ja nicht eingebracht.
Ja, weil natürlich Leute wieder von der Seite kommen. Ich glaube, Herr Kube, der schon mit seiner Klage seinerzeit erfolgreich war, der sagt, die Lücken sind zu
groß. Ja, hat an einem Punkt recht. In der Tat, die globale Minderausgabe muss weiter sinken. Also kurz zur Erläuterung, es wird bei einem Etat von 480 Milliarden Euro niemals jedes Projekt umgesetzt. Es gibt immer Haushaltsreste. Und aus der Staatspraxis kalkuliert man mit etwa 2%. Das wären also 9,6 Milliarden Euro. Gegenwärtig zu Beginn der Haushaltsberatung haben wir eine Aufgabe von 12 Milliarden. Also wir müssen 2,4 noch runter und dann entspricht das auch der ständigen Staatspraxis. Aber mit Verlaub, also 2,4 Milliarden Euro im Etat, die finde ich an einem Nachmittag. Das ist kein Problem.
Moment, wie geht das zum Beispiel?
Beispielsweise das Bürgergeld ist etwa 24 Euro zu hoch. Die Inflation ist ja übrigens auch dank unserer stabilitätsorientierten Fiskalpolitik, die Notenbank nicht konterkariert, Inflation runter. Das Bürgergeld ist unter anderen Annahmen erhöht worden.
Es gibt schon eine Nullrunde, aber eigentlich müsste es um 24 Euro niedriger ausfallen. Das spart 1 Milliarde Euro. Und neben dem fiskalischen Effekt gäbe es noch einen Vorteil für die empfundene Fairness in unserer Gesellschaft. Wir würden nämlich das Lohnabstandsgebot wieder stärken, weil diejenigen, die arbeiten, immer spürbar mehr haben müssen als jene, die das nicht.
Aber warum fällt Ihnen zuerst das Bürgergeld ein? Und warum fällt Ihnen zuerst das Bürgergeld ein und nicht 9,9 Milliarden Subvention für Intel? Intel schlingert und die Bundesregierung sagt trotzdem, kommt ja, schön nach Sachsen-Anhalt.
Will ich gerne sagen. Ich mache noch einen Satz vorher. Es gibt noch einen zweiten Bereich, wo ich gerne rangehen wollte. Und das sind die etwa 24 Milliarden Euro flüchtlingsbezogene Kosten, die wir im Bundeshaushalt haben. Seit 2015 hat dieser Staat streckenweise die Kontrolle über die Einwanderung verloren. Und mitnichten sind alle, die hier in unserem Land sind, schutzbedürftig, sondern es sind Ausreisepflichtige darunter. Eine Veränderung habe ich jetzt schon erreicht, zusammen mit Herrn Buschmann vorgeschlagen im letzten Jahr, jetzt wird es umgesetzt. Die Dublin-Flüchtlinge, die eigentlich auf ihr Asylverfahren anderswo in Europa warten müssten, erhalten jetzt in Deutschland keinerlei Sozialleistung mehr, außer dem Zugticket in das Land, das eigentlich zuständig ist. Und solche Maßnahmen sparen Geld einerseits, aber andererseits reduzieren sie auch den Magnetismus für irreguläre Einwanderung in unseren Sozialstaat.
Aber ist das
Intel? Ich will da nicht ausweichen.
Können wir gleich noch mal sagen mit Intel, noch mal kurz bei dem Punkt bleiben. Ist das das, was Unternehmer Ihnen sagen? Sagen Unternehmer Ihnen, dass sie vor allen Dingen da der Schuh drückt, dass die Flüchtlingspolitik nicht funktioniert, dass die Migrationspolitik nicht geregelt
ist? Nein, das sagen mir Unternehmer nicht. Aber Unternehmer müssen ein Interesse daran haben, dass in Deutschland nicht die Parteien stark werden, die uns aus der Europäischen Union rausführen wollen, die uns politisch international isolieren wollen und damit auch wirtschaftlich ruinieren würden. Deshalb müsste sozusagen in der Umwegrentabilität jeder Unternehmer ein Interesse daran haben, dass die Migrationsthematik gelöst wird, damit wir uns in unseren Debatten und Wahlkämpfen wieder um Wirtschaftsfragen und Bildung und Modernisierung des Landes kümmern können.
An dieser Stelle blenden wir uns aus, denn das ganze Interview zwischen Finanzminister Christian Lindner und Jörg Thaddeus können Sie am Sonntag in unserer App und auch auf unserer Webseite thepioneer.de hören. Allerdings nur für zahlende Pioneers. Also, jetzt schnell ein Ticket sichern, kommen Sie an Bord, werden Sie Pionier. Alles ganz einfach auf unserer Webseite thepioneer.de. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß natürlich unsere Börsenreporterin Anne Schwedt ganz genau. Und damit einen schönen guten Morgen nach New York. Anne, sag uns, was war gestern Talk of the Town bei dir an der Wall Street?
Hi Gabor, ja, da war echt was los an der Wall Street. Es gab die neuen Inflationsdaten von August. Die Inflation ist jetzt auf 2,5% gefallen, mehr als Analysten erwartet hatten, von 2,9% im Juli. Die Anleger reagierten zunächst enttäuscht von den Zahlen. Sie hatten sich echt noch bessere Zahlen gewünscht, einfach in der Hoffnung, dass die Notenbank die Zinsen dann nächste Woche direkt um einen halben Prozentpunkt senkt. Eine Senkung um einen Viertelprozentpunkt ist aber jetzt so gut wie abgemachte Sache. Für Gesprächsstoff sorgt aber auch das TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump. Die Märkte sahen tatsächlich Harris als Sieger der Debatte. Die Aktien von Trumps Medienunternehmen hinter der Plattform Truth Social, die fielen um 10,5%. Dagegen stiegen Solaraktien, die ja von der Harris-Regierung profitieren könnten. Großer Gewinner war auch Nvidia mit einem Plus von mehr als 8%. Verlierer war GameStop mit einem Minus von 12% nach schlechten Quartalszahlen. Am Ende ging dann die Börse mit einem Plus bei allen drei großen Indizes aus dem Handel.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass wir in Deutschland ganz locker mit dem Disneyland mithalten können. Denn der Europapark Rust in der Nähe von Freiburg ist jetzt zum besten Freizeitpark der Welt gewählt worden. Und zwar nicht von den badischen Nachrichten, sondern von der Fachzeitschrift Amusement Today. Das ist das wichtigste Fachblatt der Freizeitbranche und der Europapark Rust hat jetzt dort den Golden Ticket Award gewonnen. Und sich damit tatsächlich vor den Konkurrenten wie Universal Studio Park in Hollywood und eben auch Disney World durchgesetzt. Donnerwetter. Bett. Die Jury hob besonders die Hochwertigkeit der Attraktionen hervor, wie zum Beispiel die neue Achterbahn Voltron Nevera oder auch den Alpenexpress Enzian. Der Europapark Rust ist ein Familienbetrieb. Ein Familienbetrieb der Familie Mack, die vor 250 Jahren noch Zirkuswagen hergestellt hat. Den Europapark gibt es nun seit immerhin schon 50 Jahren. Und Roland Mack, der Seniorchef, war erst kürzlich in unserem MyWay-Podcast zu Gast. Und er hat gesprochen über die Familie Mack und ihre Idee und ihre Werte. Die Familie Mack lebt, muss man wissen, mittendrin. Im Gelände des Freizeitparkes. Meinem Kollegen Frank Doppheide hat Roland Mack erzählt, warum das seiner Meinung nach so wichtig ist.
Wenn du möchtest, dass deine Kinder ins Unternehmen gehen, dann müssen sie das mit der Muttermilch aufnehmen und müssen im Park leben. Denn wenn wir irgendwo 5 Kilometer weg wären, unter Ärzten, Anwälten, weit ab vom Schuss, werden die Kinder nicht so spielerisch zum Unternehmen hinzugefügt. Ganz abgesehen davon bringt es uns natürlich auch Vorteile, wenn ich an das Verhältnis zur Gemeinde denke, dass wir Bürger dieses Ortes sind, wo wir letztlich ja doch so dicht im Ort verankert sind, ist das auch ein sehr schönes Signal.
Wenn Sie das ganze Gespräch über Lebensleistung und Herzrasen interessiert und vor welchen Herausforderungen man steht, wenn man den nun auch offiziell besten Vergnügungspark der Welt leitet, das erfahren Sie auf thepioneer.de. Wir freuen uns heute Morgen ein Looping in den Bauch angesichts dieses grandiosen Erfolges und sagen herzlichen Glückwunsch, Familie Mack.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es nicht mehr Menschen wie Karen Swinson gibt. Die Journalistin fuhr in New Orleans bei 33 Grad zum Einkaufen. Naja, und als sie ihren Wagen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt abstellte, da fiel ihr ein älterer Mann auf. Ein älterer Mann, der dort leere Einkaufswagen sammelte und zurück zum Supermarkt schob. Da der Mann schon ein wenig gebrechlich wirkte, fragte Karen nach seinem Namen und wie alt er denn eigentlich sei.
How old am I? Just made 90 in November.
Oh my lord, so there it is 90 degrees today and you are working as a 90-year-old. Why are you doing this and working so hard?
Dylan McCormick ist 90 Jahre alt und er muss arbeiten, auch bei 33 Grad Celsius, weil er zu wenig Rente hat. Karen fragte ihn dann, wie viel er denn brauchen würde zum Leben.
If you were to be comfortably retired, what would it take?
About $2,500 a month.
Das ist natürlich ganz schön happig und nicht einfach zu stemmen, obwohl der Mann von der US Army über $1,000 schon bekommt. Aber da bleibt, wenn man $2,500 braucht, schon noch eine Lücke. Also muss Dylan eine Menge Einkaufswagen hin und her schieben. Karen fand das nicht gut und hatte eine Idee, warum den Fall via Social Media nicht öffentlich machen und eine Spendenaktion für Dylan starten. Tja, und was dann kam, hat es sogar in die nationalen Nachrichten der USA geschafft.
Earlier this week, we told you about a 90-year-old veteran pushing shopping carts to make ends meet.
Well, now he's thanking thousands across the country who raise money to help him retire.
Amelia Strahan brings us the surprising way he plans to spend his golden years.
Tausende Menschen spendeten für Dylan kleine und größere und mittlere Beiträge. Am Ende dieses Crowdfundings für Dylans Rente stand eine unfassbare Summe, $240,000. Karen fuhr also wieder zum Supermarkt und überbrachte ihm die tolle Nachricht, dass Dylan jetzt nie wieder arbeiten müsse.
You'll be able to retire. What do you think about it?
I think it's great. At my age, it's probably a miracle. Thank him very, very, very much. And I wish him them the best of luck in the world.
Tiefe Dankbarkeit und der Glaube an ein Wunder, das war die erste Reaktion von Dylan. Und als sich allerdings das schöne Geldpolster in seiner Gedankenwelt ein wenig abgesetzt hatte, entschied er sich, weiter Einkaufswagen zu schieben.
Yeah, he told me I can still work here. That was the most important thing, because I'd like to stay busy.
Dylan McCormick wird also weiter bei Wind und auch bei Wetter auf einem Supermarktparkplatz Einkaufswagen schieben, weil er ja weiß, wer rastet, der rostet. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Start in diesen Tag und freuen Sie sich morgen früh auf Chelsea Speaker aus diesem Studio an diesem Mikrofon. Und bis dahin bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. I'm working for a living.